ist im Vergleich dazu ein Spaziergang zum Vorbereiten. Es ist nie ein Ring, eine Predigt vorzubereiten. Es ist immer ein Ringen. Aber was jetzt ganz neu ist, und wir kommen ja zum zweiten Kapitel, und dort sind Sendschreiben. Was jetzt neu ist, ist, da hat es eine Struktur in diesem Text. Und wenn ihr das Predigtblatt vornehmt, dann habe ich das da als Einleitung aufgeschrieben. Das wird nämlich jetzt bei allen 7 Sendschreiben genau gleich sein. Es gibt immer einen Empfänger und einen Schreibbefehl. Und Schreibbefehl heisst einfach Schreibe. An die Gemeinde in, dann kommt 7-mal verschieden, Schreibe. Und dann kommt immer eine Vorstellung vom Absender. Der Absender ist immer Jesus, aber Jesus zeigt sich immer anders. 7-mal anders. Dann kommt immer eine Bestandesaufnahme. So sieht es in euren Gemeinden aus. So sehe ich Jesus, eure Gemeinde. Und dann kommt immer entweder ein Bußruf, also ein Ruf zur Umkehr. Oft heisst, das aber habe ich gegen euch. In der älteren Übersetzung. Oder da ist nicht gut. Oder da könnt ihr noch etwas ändern. Und an den Bußruf oder die Mahnung ist entweder eine Drohung gekoppelt oder eine Verheißung. Also es hat Sendschreiben, es hat Gemeinden, wo wirklich eine Drohung kommt. Und wenn ihr nicht Buße tut, dann passiert Folgendes. Und das ist nichts Schönes. Oder es heisst, bleibt an dem dran, und dann werdet ihr überkommen. Das wäre dann die Verheißung. Und das ist etwas Schönes. Dann kommt immer der genau gleiche Satz zwischen ihnen und der heisst, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist jetzt in meiner Übersetzung, ist im Luther ganz ähnlich. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. 7-mal wortwörtlich genau der gleiche Satz. Und dann kommt am Schluss, bei jedem Sendschreiben, so ein Siegerspruch. Wer überwindet? Wer durchhebt? Wer das Ziel erreicht? Dem wird das gehören, das sein, dem wird ich das schenken, dem wird es so gehen. Das ist immer so die absolute Verheißung, die dann kommt. Immer, bei jeder Gemeinde, bei jeder Einzelnen. Jedes einzelne Sendschreiben hört mit einer Verheißung auf. Und jetzt merken wir schon, es ist viel einfacher, wenn so eine Struktur vorhanden ist. Da kann man sich auch etwas im Heben. Und ich glaube, das ist auch am Johannes so gegangen. Der liegt da wie tot. Und nachher heisst es, und jetzt schreib. Und dann kommt 7-mal eine gleiche Struktur. Und das ist für uns Menschen gut. Gott ist ein Gott von der Ordnung. Und wir Menschen brauchen auch Ordnung. Ich habe gestern Abend so einen lustigen Moment erlebt mit der Melissa. Sie war ja nervös auf Skilager. Heute Morgen am 7:45 Uhr, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann hockt sie irgendwann, sie hat nicht schlafen, irgendwann nach den Zähnen hockt sie zu mir in die Stube und sagt, also Mama, ich habe plötzlich so hausfrauliche Gefühle. Elfi, hausfrauliche Gefühle. Ich bin müde gewesen, wie verrückt. Interessant, Melissa. Wie drückt sich das aus? Ich habe überhaupt nicht gewusst, was sie meint. Sagt sie, ich habe aufgeräumt. Ich habe gestaubsaugt. Ich habe es plötzlich gerne so schön. Aha, wunderbar. Das ist wirklich nicht ihre Stärke. Wer schon mal bei uns in der Wohnung war in den letzten 3 Jahren, weiss, dass es nicht der Melissa ihre Stärke ist, Ordnung zu haben. Sie spielt, hat immer schon so gespielt. Sie hat nicht einfach nur mit dem Playmobil spielen. Nein, sie musste die Barbie auch noch vornehmen und sie musste dann noch mit dem Lego einen Bauernhof bauen und sie hat immer alles miteinander müssen. Und dann räumt das mal auf. Das ist wie ein Aschenputtel, wo die Erbsli und so aus der Asche, oder? Und jetzt hockt sie neben mich und sagt, sie hat hausfrauliche Gefühle. Und ich glaube aber, das ist etwas, was in der Entwicklung drin ist. Ich glaube, dass das ganz normal ist, dass Kinder mit der Zeit einen gewissen Ordnungssinn entwickeln, auch eine Liebe zur Struktur. Ich sehe das, wir sehen das auch in der Schule. Wenn Kinder in die Schule kommen, am Anfang haben sie Mühe mit der Aufzugehen, dass alles dabei haben und nichts fehlt und Zeug und Sachen, dann ist irgendwann kein Thema mehr. Dann sagt die können das besser und sagt die können das etwas weniger. Aber in der Regel findet jeder so seinen Weg. Struktur und Ordnung ist etwas, wo der Herr in uns hineingelegt hat, weil wir sein Ebenbild sind. Und darum haben wir immer wieder so, ja, redet er auch so zu uns. Es gibt Phasen von der Überforderung, wo uns der Herr etwas von seinem Wesen zeigt, wo wir nicht fassen können. Wo er uns den Horizont auftut und uns herausfordert, dass wir nur noch leer schlucken können. Und manchmal hat das Gefühl, wir verlieren den Boden unter den Füßen. Manchmal auch Versuchungen oder manchmal auch Sachen, die er uns auferlegt. Nicht schwere Sachen. Wo er uns wirklich ans Limit führt. Aber es ist viel häufiger ein so ein strukturierter Alltag. Das ist viel häufiger so. Der Herr hat gern Struktur. Das ist so zum Anfangen. Mir hat das gut getan. Mir hat das sehr gut getan. Jetzt schauen wir heute das Endschreiben an Ephesus. Der Johannes kommt einen Brief über für Ephesus. Und wir haben diesen Brief. Es ist nicht jetzt wie beim Björn, der den einpackt und jetzt zuerst mal so ein bisschen mit dem Chorleitungsrat durchredet. Und dann kommen wir dann die zensurierte Fassung über, wie im Chorrat. Im Chorrat haben wir immer die zensurierte Fassung vom Protokoll vom Chorleitungsrat. Das ist richtig so. Aber da haben wir jetzt den Wortlaut von dem Brief, von dem, was Jesus Ephesus, der Gemeinde in Ephesus, sagt. Jetzt müssen wir uns zuerst mal Gedanken machen, wer ist das Ephesus? Ephesus war zu selber Zeit eine extrem reiche Handelsstadt. Die hatten dort mal einen Hafen. Und es ist ein riesiger Teil des Güterumschlags in der heutigen Türkei, das war Kleinasien zur Zeit von Jesus, ist dort passiert. Es hat von Ephesus 3 Handelsstraßen gegeben, nachher in das Kleinasien, in die ganze Türkei rein. Und ihr könnt euch vorstellen, was dort los war in dem Ephesus. Das war wirklich so eine Weltstadt. Sie hatten auch eins der 7 Weltwunder. Und zwar der grosse Diana oder Artemis-Tempel. Das ist die gleiche Göttin. Der griechische Name ist Artemis, Diana ist der römische Name. Der latinische. Das war eins der 7 Weltwunder, der Tempel. Vielleicht kannst du mal die nächste Folie nehmen, das ist nämlich vor allem das drin. Ihr seht den Tempel dort unten so einigermaßen. Der hat wahnsinnig viele Säulen gehabt, die waren sehr hoch für die selbige Zeit, 27 Meter hoch. Und eine gewaltige Stege, Standbilder, Zeug und Sachen. Also es ist wirklich, die Leute sind dort hingereist, nur für den Tempel anzuschauen. Der Diana-Kult war ein mächtiger Kult in der Antike. Und zwar war Diana oder eben Artemis Göttin vom Mond und mit dem auch von der Fruchtbarkeit. Göttin von der Fruchtbarkeit. Und dann läutet es vielleicht schon beim einen oder anderen. Beschützerin der Frauen und Mädchen finde ich eher ein bisschen zynisch, weil in diesem Tempel ist eigentlich das Gegenteil passiert. Es ist viel sexuelle Unzucht passiert in diesem Tempel. Also man hat eben der Fruchtbarkeit, oder im Namen von der Fruchtbarkeit hat man sexuelle, ja, was einem gerade in den Sinn kam, ist halt gelebt dort drin. Also die Dienerinnen von der Diana sind eigentlich auch Prostituierte gewesen. Im Namen von dem Kult. Man hat junge Mädchen in den Tempel gebracht und hat ihre Jungfräulichkeit dann quasi der Diana geopfert. Im Namen von der Fruchtbarkeit. Es ist auch ganz interessant, wenn wir gerade ein bisschen weiter schauen, im Mittelalter hat sich das weiterentwickelt nachher. Und zwar ist sie plötzlich zu der Göttin der Hexen geworden. Und damit hat sie dann die weibliche Seite vom Teufel angefangen zu verkörpern. Also in der frühen oder in der mittelalterlichen Kirche ist Diana für die weibliche Seite vom Teufel gestanden. Also ihr seht, was für ein mächtiger Kult das ist in dem Ephesus. Wir wissen auch, wo sind die Menschen am meisten verführbar, vor allem die Männer. Und wer hat regiert zu selber Zeit? Wer hat gesagt, wodurch das geht? 100% die Männer. Und wo sind die Männer am meisten verführbar? Das ist genau auf dem Gebiet. Muss ich euch nicht erklären, das ist nichts Neues. Dann können wir vielleicht nochmal zurückgehen. Es ist ganz interessant, wir haben in der Apostelgeschichte ein ganzes Kapitel über den Paulus in Ephesus. Das ist das 19. Kapitel. Und wir haben dort eigentlich eine ganz wundersame Bekehrungsgeschichte. Der Paulus kommt auf das Ephesus und dann zu seiner grossen Überraschung findet er dort Christen. Ja, wie geht das? Wieso hat es da Christen? Es ist ja gar noch nie jemand von uns da gewesen, von uns Apostel. Wie sind denn ihr Christen geworden? Ja, wir haben es gehört. Und dann hat der Johannes, irgendwie ist das gegangen, sie sind auf den Namen vom Johannes getauft. Das Ganze, die haben zwar die Wahrheit erfasst, aber nicht wirklich verstanden. Sie haben gewusst, dass die christliche Lehre, dass die richtig ist, aber sie haben noch nicht recht gewusst, wie dass das geht. Und der Paulus tut dann noch mit ihnen beten, tut sie auf den Namen Jesu taufen, er legt ihnen die Hände auf und die haben ganz gewaltige, wirklich ganz gewaltige Gaben, die sofort überkommen, die Christen dort. Und es bekehrt sich gerade miteinander ein paar in dem. Und in dem Moment passiert gerade fast wie ein Pfingsten in Jerusalem. Dann, wenn wir weiterlesen, dann hat es nachher in Ephesus extrem Zeichen und Wunder gegeben, wenn wir sonst an keinem Ort haben. Das ist der Ort, wo der Paulus hat durchlaufen und der Petrus, und der Schatten hat nur schon die Wunder gewirkt, dass Menschen gesund sind worden. Oder sie haben Kleider von Paulus genommen und auf kranke Leute gelegt und nur schon durch das sind die Leute gesund worden. Also sie haben mächtige Wunder erlebt in dem Ephesus, wie eigentlich fast niemand anders. Und dann im Vers 19 haben wir auch nochmal eine ganz spannende Geschichte. Die Leute, das bekehren sich dann ja laufend mehr, die haben für 50'000 Silberling Kultgegenstände zusammengetragen. Irgendwelche Bücher, weiss auch nicht was, es steht nicht detailliert was, einfach so Kultgegenstände von Götzendiensten und okkulten Handlungen auf einen Haufen getan und verbrennt. Für 50'000 Silberling, das ist viel Geld. Ich merke jetzt gerade, dass ich vergessen habe nachzuschauen, mich hat das so beeindruckt, die 50'000, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie viel der Wert ist, wäre in der heutigen Zeit. Aber die haben sich radikal verändert. Die haben wirklich gebrochen mit ihrem alten Leben dort. Die haben ernst gemacht mit dem Glauben. So viel zu Ephesus. Jetzt, wer schreibt das? Das ist Jesus. Und Jesus stellt sich da so dar, dass er in seiner rechten Hand die 7 Sterne hat und zwischen den 7 goldigen Leuchtern rumläuft. Und das haben wir schon angeschaut, das ist jetzt ziemlich lang her, in der letzten Predigt. Die 7 goldigen Leuchter stellen die 7 Gemeinden dar. Oder einfach die Gesamtheit von der Christenheit. Die Gesamtheit von der Christenheit. Und Jesus stellt sich also da dar als der Herrscher, als der Regierer, als der Kopf von der Gemeinde. Als das Haupt über alle Christen. Er ist das Maß aller Dinge. Er ist der, der kann die Christenheit in seiner Hand haben und er ist in der Gemeinde präsent. Er läuft mitten unter den Christen herum, jetzt in diesem Bild. Er ist da. Er ist da. Wir haben ihn schon willkommen geheißen. Er ist da. So stellt er sich da jetzt dar. Und was lässt er jetzt dieser Gemeinde sagen? Das ist die nächste Folie. Ich weiß, wie viel Gutes du tust. Weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Geduldig hast du für mich Schweres ertragen und niemals aufgegeben. Eins will ich dir zugute halten, dir ist das Treiben der Nikolaiten ebenso verhasst wie mir. Es wird nochmal aufgenommen, Vers 6. Ich finde das ein cooles Zeugnis. Schau dir mal, was da steht. Die tun viel Gutes. Die tun in Ephesus sehr viel Gutes. Die arbeiten viel für den Herrn. Das sind nicht faule Christen, die einfach irgendwie denken, ja, der Herr schaut das schon. Nein, die tun etwas im Namen Jesu. Und tun viel Gutes. Und sie können ganz gut die Wahrheit von der Lüge unterscheiden. Das ist eine Stärke, die sie haben. Sie haben etwas gegen Böses. Sie dulden böse Sachen, Sünde nicht in ihrer Mitte. Und sie haben auch die Fähigkeit zu unterscheiden, was richtig ist und was falsch ist. Sie können Schweres ertragen. Das können sie. Und sie geben nicht einfach auf. Sie geben nicht auf. Ich finde das wirklich ein cooles Zeugnis. Ich wäre froh, wenn das jemand so würde über mich sagen. Ich weiß nicht, wieso ich gehe, aber viel Gutes tun. Können Böses von Falschem unterscheiden und standhaft sein. Geduldig können Schweres ertragen. Das ist ein riesiges Zeugnis. Da sind viele Geistesgaben drin. Zu diesen Nikolaiten noch schnell ein Wort. Das ist ein bisschen komisch, das kommt in der Offenbarung ein paar Mal vor. Es scheint dort ein riesiges Problem zu sein. Und es ist noch interessant. Es gibt so eine Vermutung, dass das auf einen Diakon zurückgeht. In der Apostelgeschichte 6, dort werden ja Diakone gewählt zur Entlastung der Apostel. Und einer davon heisst Nikolaus. Und jetzt sagt man, aber das ist so ein bisschen schwabbelig, also man sagt, dass der so eine Strömung, also Leute um sich gescharrt hat, das ist also nicht in dem Sinne eine gegründete Strömung, sondern der hat so ein bisschen ein Sammelbecken geworden von Leuten, die es nicht so genau haben genommen mit dem Gesetz. Vor allem auf sexuellem Gebiet. Also auch das ganze Thema vom Götzenopferfleisch im Korintherbrief, vielleicht sagt das ein meint oder andere etwas, da gibt es so eine Diskussion in Korinth, darf man Götzenopferfleisch essen oder nicht? Und die Nikolaiten wären jetzt dort dabei, die ganz klar sagen, das ist Wurst. Das ist völlig Wurst, was ja der Paulus auch sagt. Aber die sagen, denen ist das ziemlich egal gewesen, Hauptsache, du bist ein Jesus-Jünger, was du machst, ist eigentlich gleich. So habe ich das verstanden. Das war die Haltung der Nikolaiten. Hauptsache, du hast Jesus gern, was du machst, wie du dein Leben gestaltest, ist eigentlich gleich. Vor allem eben, was Götzen und was Sexualität anbelangt. Und das finde ich noch spannend. Weil was ist die grosse Herausforderung der Christen in Ephesus? Das ist der Diana-Kult. Die Stadt ist prägt von diesem Geist. Könnt ihr euch vorstellen, wie das dort zu und her gegangen ist in diesem Tempeldistrikt um den Diana-Tempel herum? Versucht das mal so ein bisschen anzuspüren. Da ist die Langstrasse nichts dagegen. Und was für ein Geist dort herrscht. Und mit dem sind die tagtäglich konfrontiert gewesen, die Christen in Ephesus. Das war normal in Ephesus. Das ist Prägung in Ephesus. Mit dem haben sie ihr Geld verdient. Das hat sie reich gemacht. Wisst ihr, wie viele kleine Händler haben dort Geld verdient? Um den Tempel herum. Mit diesen Touristen. Meine Menschen sind hier genau gleich wie heute. Es ist nichts anders. Und dann stehen da die Christen. und sind herausgefordert, ihren Weg zu gehen. Und sie können. Das ist das Zeugnis, das sie haben. Sie können sich trennen von dieser Welt. Und dann staune ich, wie das weitergeht. Weil jetzt in Vers 5 kommt ein riesiges Aber. Nach dem Zeugnis. Aber das eine habe ich gegen dich. Das eine, nur etwas. Deine Liebe ist nicht mehr so stark wie früher. Erinnere dich daran, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast. Was ist davon geblieben? Kehre um und handle wieder so wie zu Beginn. Was ist das eine Problem? Sie haben die Liebe verloren. Ihre Werke, ihr ganzes Sein, das ist heute viel mehr ein Wächteramt. Sind wir noch rein? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Haben wir Böses in unserer Mitte? Halten wir unsere Ahre Gesetze? Trennen wir uns genug von der Welt? Und das ist alles gut, aber was fehlt? Was fehlt, was abhanden ist, ist die Liebe, die das alles tragen sollte. Warum sollen wir uns denn nicht der Welt gleich machen? Warum sollen wir nicht mit dem Diana-Kult mitmachen? Was ist der Grund, wieso ein Christ nicht so einen Diana-Kult mitmachen sollte? Was ist der Grund? Ja, aber wieso will das Jesus? Wieso hat Jesus nicht Freude an so einem Diana-Kult? Was genau ist das Problem an dem Diana? Will er es nicht gönnen? Ja, aber was ist, wenn man Sexualität so lebt? Was passiert? Ja, aber das ist wahr. Aber was passiert mit dem Menschen, der Sexualität so lebt? Er geht kaputt. Der Mensch geht kaputt, seine Ehe geht kaputt, seine Kinder gehen kaputt. Er selber oder sie selber, Frauen sind da auch gefordert, gehen kaputt. Der Mensch wird ausgehöhlt. Der Mensch verliert den Boden. Wenn er Sexualität als erste Priorität hat, ist egal. Geld, Macht, Geltung. Der Mensch wird ausgehöhlt. Er verliert das, was ihn als Mensch ausmacht. Da steht nicht, fangt nochmal an. Sondern denkt daran, was ihr verloren habt. Jetzt in dieser Übersetzung kommt das gar nicht so fest vor. In der älteren Übersetzung kommt das viel mehr vor. Ich lese euch das mal aus meiner Übersetzung. Denke nur daran, wovon du abgefallen bist. Wovon du abgefallen bist. Die machen alles richtig. Die machen alles richtig, aber das Wichtigste fehlt. Im 1. Korinther 13 lesen wir so klar, wir könnten mit Engelszungen reden. Hätten wir keine Liebe, wäre es nichts wert. Wir könnten alles von der Welt richtig machen. Wir könnten geduldig sein, wir könnten alles richtig machen. Hätten wir keine Liebe oder haben wir keine Liebe, dann ist es nichts wert. Das sagt das 1. Korinther 13, es ist nichts wert, nicht weniger wert. Mir gibt es jedes Mal hier etwas. Es steht wirklich nicht weniger, sondern es steht nichts. Ich finde das grauenvoll. Gar nichts. Da kannst du dich anstrengen, wie du willst. Du kannst ein perfektes Leben führen. Wenn dir die Liebe fehlt, und jetzt, was ist das für eine Liebe? Wovon? Wovon sind die Epheser abgefallen? Ist das Liebe zum Mitmensch, nächste Liebe? Da geht es um das allererste Gebot, lieb deinen Gott. Weil unser Gott will Beziehung leben mit uns. Unser Gott will nicht irgendwo auf dem Thron sitzen und mir folgen, weil wir Angst haben vor der Hölle. Oder weil er sonst böse ist auf uns. Oder weil wir sonst keine 6 haben im Zeugnis. Vielleicht nehmen wir es 5. Das soll nicht die Motivation sein für unser Christsein. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Das ist sekundär. Es geht darum, dass unsere Beziehung wiederhergestellt darf sein zu unserem Schöpfer, zu unserem Erlöser. Erst die liebevolle Beziehung bringt das wieder in die Ordnung. Und es ist von dieser Liebe, die da geredet wird. Es geht auch nicht einfach darum, dass wir noch ein bisschen mehr lieben sollten. Sondern es geht darum, dass die Liebe das Fundament ist. Herr, ich habe dich lieb. Wegen was? Wegen was haben wir Jesus lieb? Ich verstehe die Epheser gut. Der Diana-Kult war ziemlich hysterisch. Die haben da geschraubt und gemacht und tun. Dann will man einen nüchternen Glauben pflegen, um sich abgrenzen, oder? Und ich habe überhaupt nichts gegen nüchternen Glauben. Sobald der Glaube nur auf einem Gefühl basiert, wird es gefährlich. Es geht nicht um ein Gefühl von der Liebe. Wir müssen nicht Schmetterlinge im Bauch haben, wenn wir an Jesus denken oder das Kreuz anschauen oder so. Wenn es ist gut. Aber das ist nicht das Merkmal von der Liebe. Was haben wir für Gründe, Jesus zu lieben? Was haben die Epheser für Gründe, Jesus zu lieben? Von was sind die abgefallen? Hey, die haben Zeichen und Wunder erlebt, wie wir es uns nicht einmal vorstellen können. Und da geht es nicht um Zeichen und Wunder, sondern dass Menschen sind gesund worden. Dass Menschen sind wiederhergestellt worden. Das haben die erlebt. Die haben Gottes Kraft erlebt. Ihren Alltag ist durchdrungen von dem. Und von dem sind die abgefallen. Wenn sie nicht umkehren, und da sehen wir, wie wichtig die Beziehung Jesus ist, dann werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Und da werden nicht 7 Leuchter dort stehen, sondern nur noch 6. Und wisst ihr, was tragisch ist? Es gibt bis heute in Ephesus keine christliche Gemeinde mehr. Ich kann das fast nicht glauben. Die sind vom Erdboden verschwunden. Der Diana-Tempel übrigens auch. Man findet nicht einmal mehr, also kaum mehr Stein. Man kann nicht mal mehr sagen, wo der gestanden ist. Das ist krass. Das ist krass. Aber die christliche Gemeinde auch. Und das finde ich extrem krass. Darum hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Und dann kommt der Siegerspruch. Denn wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Und da wird nochmal genau das Bild aufgenommen. Wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht euch besinnt, von was ihr abgefallen seid und umkehrt, dann wird die Gemeinde sterben. Das heisst, wenn man den Leuchter wegnimmt. Dann wird die Gemeinde sterben. Dann wird euer Glaube sterben. Dann wird mein Glaube sterben. Wenn er nicht mehr getragen ist von der Liebe, dann wird das ein derartiger Knurz. Und ich denke, so Zeiten kennen wir alle, wo man nur knurzt. Manchmal denkt man sogar, wieso tue ich mir das an? Das ist, wenn die Liebe fehlt. Wenn wir nicht mehr wissen, was wir haben an Jesus. Wenn wir uns nicht mehr bewusst sind, wer er ist, für mich. Wenn wir uns aber bewusst bleiben und immer wieder dorthin zurückgehen, dann werden wir vom Baum vom Leben essen. Dann wird da Leben sein in der Gemeinde. Dann wird in unserem Leben Leben sein. dann wird die Beziehung so hergestellt sein, wie sie Adam und Eva im Paradies hatten. So unmittelbar, so eng, so normal, so alltäglich. Jeden Tag sind die spazieren miteinander. Über alles haben sie geredet miteinander. Das ist christliches Leben. Das ist Leben mit Jesus. Und das ist die Verheißung. Wenn wir dranbleiben und uns ausstrecken, und das ist manchmal Arbeit mit dieser Liebe, da müssen wir manchmal anhocken und sagen, wieso glaube ich an Jesus? Was hat er für mich da? Was habe ich schon alles mit ihm erlebt? Dann kommt die Liebe auf jeden Fall wieder in unser Leben. Und wenn wir das machen, wenn wir da dranbleiben, dann haben wir das Leben. Dann haben wir das Leben in unserem Leben. Und diese Verheißung gilt nicht nur für die Epheser. Die gilt auch für uns. Und es ist interessant, es geht nicht erst, wenn sie tot sind, die Epheser, im Himmel, am Schluss. Sondern es geht um jetzt. Jedem, der das macht, dem werde ich das jetzt schon geben. Wer will schon auf das volle Leben verzichten? Mutige neu, dass ihr euch mal Gedanken macht. Wie sind Prioritäten in eurem Leben? Wie wichtig sind Gesetz, Struktur und Werk? Im Vergleich zu der Beziehung. Wo investiert ihr Zeit? Die anderen zu beobachten, ob sie alles richtig machen? Selber immer zu kontrollieren, ob ich alles richtig mache? Oder investiere ich meine Zeit in die Beziehung zu Jesus? Wie viele Gefühle sind da drin? Da gibt es keinen Maßstab. Aber es ist gut, sich mal Gedanken zu machen. Und so wünsche ich euch, dass ihr Anteil haben könnt im Raum vom Leben. Und dass die Liebe mächtig wird in eurem Leben. Dass ihr die Beziehung in einer Tiefe erleben darf, wo wirklich eben Leben reinkommt. Amen.